NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, am Mikrofon ist Andreas Kuhnt. Wir hoffen, Sie hatten entspannte Osterfeiertage. In der ersten Redezeit dieser kurzen Arbeitswoche dreht sich alles um Big Data in der Medizin. Wie sinnvoll sind digitale Patientenakten und Gesundheitskarten? Mitreden können Sie wie immer über die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 4417 77 08000 4417 77. Big Data oder Big Data in der Medizin. Wie sinnvoll sind digitale Patientenakten und Gesundheitskarten? Das ist das Thema, das wir heute mit Ihnen bereden und diskutieren wollen. Das Röntgenbild vom Bruch von vor 3 Jahren, das MRT vom Knie, die aktuellen Blutwerte immer erfasst und verfügbar. Ja, Mediziner träumen von einer einzigen Akte pro Patient, in der alle Daten zusammengefasst sind. In Mecklenburg-Vorpommern startete jetzt solch ein Pilotprojekt und einige Krankenkassen ziehen mit digitalen Gesundheitskarten und ähnlichen Ideen nach. Deswegen die Frage: Big Data in der Medizin, wie sinnvoll und vor allen Dingen, wie sicher sind digitale Patientenakten und Gesundheitskarten?
Sicher ist es mit Sicherheit nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat natürlich auch Vorteile, ne? Also wenn ich mit meiner Krankenversicherungskarte im Ausland irgendwie umfall und die wird da eingelesen und man kann sofort sagen, okay, die Frau hat das und das und das und das, reagiert möglicherweise auf bestimmte Medikamente allergisch, hat Vorteile, gar keine Frage.
Solange sich die Leute die Apple-Uhren umschnallen, alle Daten gespeichert und weitergegeben werden, ich meine, dann brauchen wir uns über eine Krankenkarte nicht zu unterhalten. Wenn ich freiwillig so eine Uhr habe, da fällt mir nichts weiter zu ein.
Wir müssen irgendwie auch mit der Zeit gehen. Es gibt diese Möglichkeiten und es kann sicherlich auch hilfreich sein. Hier ist es ja aber auch so, dass man, glaube ich, auch keine Möglichkeit hat, sich da zu entziehen. Das wird eingeführt und ich weiß nicht, was passiert, wenn man sagt, ich mache da nicht mit, dann wird es sicher auch Konsequenzen haben.
Das finde ich gut, wenn es auf der Karte bleibt. Ja, ich hatte mal Bypass-Operation, noch ein paar andere Sachen und angenommen, es würde etwas passieren, dann welche Medikamente nehmen Sie? Und wenn ich nicht bei Bewusstsein bin, weiß das keiner. Also ich fände es gut, wenn diese Sachen drauf wären. Ne? Ich persönlich habe auch keine Angst, dass da mit Daten was gemacht wird, aber für andere Leute mag es natürlich sehr wichtig sein, dass da gewisse Sachen nicht drauf sind. Ne?
Als Ärzte würde ich natürlich sagen, ist das ja super praktisch. Da kommt irgendwer rein, gibt die Karte und ich weiß natürlich irgendwie direkt wie im offenen Buch und kann damit lesen. Aber auch da ist natürlich Tor und Tür geöffnet, um da Missbrauch mitzutreiben, wenn das nicht irgendwie kontrolliert ist und wenn da irgendwer mal was hackt. Ich glaube, da wird noch eine heiße Diskussion drüber entbrennen.
Tja, dann wollen wir mal diese heiße Diskussion heute führen hier in der Redezeit. Wie sicher und wie sinnvoll sind digitale Patientenakten oder auch die geplanten Gesundheitskarten? Wenn Sie dazu auch eine Meinung haben, wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über 08000 4417 77 08000 4417 77. Die Redezeit, Ihre Sendung heute zu diesem Thema Big Data in der Medizin. Die ersten Meinungen hat übrigens Thomas Sambol für uns gesammelt und da waren ja schon ein paar ganz interessante Ideen drin. Jetzt wollen wir aber uns erstmal schildern lassen, was da in Mecklenburg-Vorpommern gerade vor sich geht, was gerade gestartet ist. Dr. Angelika Gerhardt ist Allgemeinmedizinerin und gleichzeitig in der Geschäftsführung von Hafnet Management. Das ist ein Arztnetz in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist uns per Telefon zugeschaltet aus Ueckermünde. Schönen guten Abend, Frau Dr. Gerhardt.
Ja, guten Abend.
Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, was da bei Ihnen gerade abläuft, was da gestartet ist.
Ja, wir haben als Ärztenetz, das ist ein lokales Netz von etwas über 40 Ärzten, Hausärzte und Fachärzte, einen Vertrag mit dem hier ansässigen Ameos-Klinikum und der AOK Nordost sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern gemacht, in dem Daten zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor ausgetauscht werden sollen. Und es funktioniert auch schon. Mitte März ist das erste Mal dieser Datentransfer gemacht worden. Es gibt einen Einweisungs- und einen Entlassbogen, den wir gemeinsam mit dem Krankenhaus erarbeitet haben, wo eigentlich alle relevanten Informationen für den Patienten gespeichert sind, der auch online ausgefüllt wird und dann versandt wird mit Einverständnis des Patienten. Da gehören die Medikamente dazu, da gehören Allergien dazu, ist eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung vorhanden, wer ist der involvierte Pflegedienst und alle solche Informationen, die nachher für den Krankenhausarzt auch von Interesse sind.
Die gehen bei Ihnen als Hausärztin ein, diese ganzen Daten, und Sie sammeln die?
Ja.
Und Ihr Patient kann aber entscheiden, wo Sie die hinsenden dürfen?
Ja. Der Patient entscheidet in jedem Falle, welche Daten ich versenden darf und wohin ich sie sende.
Aber die liegen bei Ihnen auf einem Rechner?
Ja, die liegen bei mir auf einem Rechner. Das ist ja als Hausarzt typisch.
Und wenn Sie die weiterversenden wollen, dann rufen Sie den an, den Patienten, oder schreiben ihm irgendwie und sagen, die und die Daten müsste ich jetzt mal weitergeben an einen anderen Facharzt oder an eine Klinik. Und dann entscheidet der Patient ja, okay, gebe ich frei oder gebe ich nicht frei?
Nein, der Patient, es geht in erster Linie um eine Krankenhauseinweisung,
Ach so.
Um das Einweisungsmanagement. Und in dem Fall ist der Patient ja, wenn ich entscheide, dass ich ihn einweisen muss, sitzt er ja vor mir oder ich besuche ihn im Hausbesuch. Und dann wird es im direkten Patientengespräch geklärt, was ich senden darf und was nicht.
Und der Vorteil liegt aber daran, dass diese Daten jetzt digital erfasst sind und eben schneller versendbar sind. Bisher gab es ja auch schon eine Patientenakte, die Sie irgendwie ausgetauscht haben, ne?
Also es gibt, wir können unter den Kollegen über KfZ-Net miteinander kommunizieren. Mhm. Wenn jetzt Urlaubsvertretungen sind, dass ich die Befunde dann bekomme, was im Urlaub bei meinem Kollegen gelandet ist von meinen Patienten. Das ist dieser E-Arztbrief, das geht schon. Aber mit dem Krankenhaus gibt es noch keine Verbindung.
Also da gibt es nur diese Ärztebriefe, die hin und her gehen?
Ja, okay. Viel Papier, was hin und her geht.
Okay. Daniel Kardinal ist Geschäftsbereichsleiter Versorgungsinnovation der TK. Der Techniker Krankenkasse. Schönen guten Abend, Herr Kardinal.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Bei uns im Studio hier. Sie haben ein ähnliches System, aber es unterscheidet sich ein bisschen, das Sie gerade bevorzugen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ist genau, wie Sie sagen, ähnlich, aber irgendwie doch anders. Der Ansatz im Hafnet, so wie ich ihn verstehe, verfolgt das Ziel, die Ärzte besser miteinander zu vernetzen und die Kommunikation, so wie die Kollegin das auch gerade geschildert hat, zwischen Leistungserbringern zu ermöglichen. Der Ansatz, den wir verfolgen mit unserer elektronischen Gesundheitsakte, ist ein absolut patientenzentrierter Ansatz. Das heißt, die Daten liegen ausschließlich gebündelt beim Patienten, seine Gesundheitsdaten, Krankheitsdaten, alles, was er über Wearables und Ähnliches auch über sich sammelt. Also nicht nur die Daten, die klassisch in Patientenakten sind, also medizinische Daten, sondern auch weitere Daten, die er erhoben hat und für die er sich entschieden hat, sie in seiner Akte zu speichern. Und er selber, der Patient, entscheidet dann, an wen will ich meine Daten zu welchem Zeitpunkt weitergeben für die Nutzung in der Versorgung. Also es ist ein Ansatz, der sehr stark auf den mündigen Versicherten setzt und auf die Patientensouveränität. Und das ergänzt sich letztlich auch mit dem Ansatz, den wir da beispielsweise im Hafnet sehen, also Kommunikation zwischen den Leistungserbringern auf der einen Seite, aber auf Basis der Information aller Leistungserbringer plus weiterer medizinischer und anderer Informationen dann eben auch die weitergehende Kommunikation in Hoheit des Patienten.
Worin liegt jetzt der Vorteil für Sie als Krankenkasse?
Worin liegt der Vorteil für uns als Krankenkasse? In erster Linie geht es uns darum, hier einen Standard zu setzen, weil wir fest daran glauben, dass der Patient als Souverän in der Versorgung die Zukunft ist. Die Daten gehören in die Hände des Patienten, denn es sind seine Daten, über die wir reden. Und es ist ein klarer Ansatz des Empowerments. Natürlich glauben wir, dass wenn das ein Standard ist und alle Kassen verpflichtet sind, so etwas einheitlich anzubieten, dann kann man auf der Basis natürlich in einer Perspektive des zukünftigen Ausbaus, da reden wir aber nicht von heute, sondern vielleicht von 5 bis 10 Jahren, kann man sich auch vorstellen, dass dann besondere Versorgungsangebote sozusagen wettbewerbliche Szenarien zwischen den Anbietern von Krankenkassenleistungen darstellen. Mhm. Ja, also wer kann da eine besonders gute Leistung anbieten auf Basis der Daten? Aber im ersten Schritt geht es tatsächlich einfach darum, dem Patienten seine Daten zu geben, ihm gehören sie, und ihn sozusagen in das System, in die Lage zu versetzen, auf Augenhöhe sich um seine eigene Versorgung zu kümmern.
Also Sie könnten dann aber umgekehrt Ihren Patienten, Ihr Mitglied konkreter ansprechen, es mit Leistungen anfüttern, möglicherweise auch bewerben.
Also wenn unter der Voraussetzung nur der Patient hat Zugriff auf seine Daten, nur der Patient, wir nicht, zu keinem Zeitpunkt. Und da sind ja auch Daten drin, die wir auch hier heute nicht in unserer Datenspeicherung haben. Wenn der Patient sich entscheidet, uns Daten zur Verfügung zu stellen, mit der Bitte, dass wir dann bezogen auf seine konkrete Krankheitssituation möglicherweise eine Versorgungsempfehlung machen, dann ist das denkbar. Mhm. Aber das ist eben allein die Entscheidung des Patienten, ja, und nicht die Entscheidung der Kasse oder eines Leistungserbringers oder von wem auch immer.
Nun haben Sie gerade über den mündigen Patienten gesprochen. Darüber müssen wir nachher natürlich auch nochmal reden, ob der überhaupt in der Lage ist, jeweils so ärztliche Leistungen und ärztliche Diagnosen, Therapien einzuschätzen und dann natürlich auch die entsprechenden Daten freizugeben. Marit Hansen ist Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Frau Hansen.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Ja, Frage an Sie natürlich. Das hört sich ja alles so an, als wäre das recht sicher, recht safe. Können Sie denn als Datenschutzbeauftragte mit dieser Systematik, die sich da sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als jetzt auch eben hier gerade von Herrn Kardinal von der Techniker Krankenkasse erklärt. Können Sie damit leben? Ist das okay?
Also beide haben jetzt ja noch nicht ausgeführt, wo tatsächlich die Sicherheit ist. Ich nehme mal an, dass wir nur über verschlüsselte Übertragung reden, über verschlüsselte Speicherung der Daten, das auch nicht sichtbar ist, wenn ich zum Beispiel besondere Krankheiten habe gegenüber der Plattform. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich ein Handy einsetze oder ein Tablet, dass auch der Plattform-Provider, das sind ja häufig zum Beispiel Apple oder Google, dass die auch nicht sehen können, dass ich jetzt eine Diabetes-App habe. Wenn wir solche Dinge als aus Versehen Datenabfluss ausschließen können, dann kann das sogar besser sein in der Realisierung als die bisherige Lösung. Also ich bin da sehr offen und würde das jetzt auch noch nicht bewerten mit das eine ist besser als das andere. Denn in jedem Fall geht es ja darum, dass gegen Unbefugte oder auch besonders Interessierte, die sich da vielleicht auch irgendwie einschleichen, jemanden bewerben wollen beispielsweise, dass da der Zugriff unterbunden wird. Ob das immer mit Eigenentscheidung super schon funktioniert mit den Patientinnen und Patienten, wissen wir nicht. Aber die Selbstbestimmung ist mir schon sehr wichtig.
Nun haben wir ja gerade diesen Facebook-Skandal, den wir ja auch im Grunde noch nicht hinter uns haben. Gerade heute wurde ja nochmal erklärt, naja, also wir können das mit der Sicherheit noch gar nicht so sicherstellen, hat Mark Zuckerberg jetzt, glaube ich, heute nochmal gesagt. Also da sind ja doch viele Daten im Umlauf. Fürchten Sie nicht, dass durch solche Systeme, egal ob die nun versucht werden, sicher zu gestalten, nicht doch irgendwelche Daten in Umlauf kommen, die besser nicht in den Umlauf kommen sollten?
Also das kann immer passieren, aber jetzt das Beispiel mit Facebook ist, glaube ich, sehr unfair in Bezug auf die Arztsysteme, denn Facebook lebt ja davon, dass die Daten im Klartext für Facebook sichtbar sind und wir brauchen, denke ich, genau im Medizinbereich etwas, wo die Provider, die Betreiber des Ganzen oder sogar hier in diesem Fall die Krankenversicherung sich selbst sogar den Zutritt oder Zugang zu den Daten nicht gewähren, wenn nicht der Patient es so möchte. Das heißt, bei Facebook, wenn da alle Daten eingegeben verschlüsselt wären, dann hätte Facebook es auch sehr schwer, da irgendeine Werbestrategie zu haben, die Werbeeinnahmen über den Verkauf von bestimmten Klassifikationen vorzunehmen. Das ist hier, glaube ich, total anders, denn im Arztbereich geht es allen darum, dass mit den Daten vertrauensvoll umgegangen wird, denn sonst würden die Patienten vermutlich ihre Ärzte auch verlassen.
Jetzt mal ganz persönlicher Eindruck bei der ganzen Geschichte, als ich das gehört habe, ich gesagt, das ist ja easy, ich muss, wenn ich zum Arzt gehe, nicht mehr stundenlang erklären, nicht mehr stundenlang irgendwelche Zettel ausfüllen, welche Krankheiten ich gehabt habe, welche Medikamente ich nehme, ob ich rauche, ob ich zu viel trinke oder wie auch immer. Das, was ja heutzutage ständig abgefragt wird. Ich muss auch nicht sagen, dass ich dann und dann mal operiert worden bin. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass viele Patienten, viele Krankenkassenmitglieder ganz begeistert sind von sowas und sagen, Mensch, da mache ich mit, weil das finde ich klasse, das erleichtert mir auch das Leben und dass dadurch eine Leichtsinnigkeit entsteht?
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass viele begeistert mitmachen, auch gerade in einem Flächenland, wo das gar nicht so einfach ist, immer sich betreuen zu lassen. Vielleicht ist der Arzt, die Ärztin gar nicht um die Ecke. Ich muss also vielleicht über Telemedizin sogar agieren. Aber Sie haben gerade sogar sowas gesagt, wie viel Sie rauchen oder Ihr Alkoholproblem angesprochen.
Meins? Nein, das war nur so ein Beispiel.
Das beispielhafte Alkoholproblem, über das ich natürlich gar keine Information habe. Also solche Daten werden Sie vielleicht nicht zur Verfügung stellen wollen, sondern wenn dann nur ganz individuell erzählen. Und wir merken auch bei Ausfüllen von Fragebögen, wenn solche Dinge kommen, Gesundheitsfragen gestellt werden, zum Beispiel bei Reiseversicherungen, dann werden die Leute sehr sensibel in Deutschland. Die fragen uns dann an, weil das mit dem Thema Reise ja offensichtlich aus ihrer Sicht nichts zu tun hat, muss ich das angeben, das kommt ihnen nicht ganz korrekt vor. Und zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten sind sehr stark stigmatisiert oder wenn man auch in psychiatrischer Behandlung ist und wenn jemand deswegen keine Therapie wahrnimmt, weil er Angst hat, diese Daten vagabundieren in der Welt rum, dann wäre es ja genau das Falsche. Das heißt, hier, denke ich, braucht man ganz klar auch noch einen weiteren Schutz, denn zum Beispiel für ganz viele Krankheitsbehandlungen ist es nicht erforderlich, dass man weiß, wie oft war ich dann auch noch bei einer Therapie beispielsweise.
Also ganz wichtig ist aber auch in diesem Bereich großes Vertrauen, was ja ohnehin zwischen Ärzten und Patienten und natürlich möglicherweise auch Mitgliedern und ihrer Krankenkasse immer eine wichtige Rolle gespielt hat, ne?
Ja, und ich denke immer noch die Sicherheit. Also der Arzt, die Ärztin, das sind keine Informatiker. Die wollen behandeln, die sind besonders gut damit, mit Menschen umzugehen. Und jetzt kommt auf einmal noch da eine Ladung aufgedrückt mit, man muss sofort immer nachbessern können. Das macht man ja nicht selbst. Das heißt, es ist kein Informatiker, der jetzt da rumprogrammiert. Aber man muss ganz sich dessen bewusst sein, Sicherheit ist nicht statisch. Das ist jetzt nicht einmal mit dem Startknopf gedrückt und das bleibt für 10 Jahre, sondern das ist vermutlich jede Woche, dass da Aktualisierungen notwendig sind und das System muss laufen. Mhm. Wenn dann sowas nicht passiert und auch weil lokal beim Patienten zum Beispiel auf dem Tablet was verarbeitet wird, aber der Patient seine Update-Prozesse nicht selbst auch immer ansteuert. Dann kann das solche Probleme geben, die dann außerhalb des Verfügungsbereichs der Krankenkasse sind, aber trotzdem zu Problemen führen.
Mhm. Unser Thema heute in der Redezeit: Big Data, Big Data in der Medizin. Wie sinnvoll sind digitale Patientenakten oder auch Gesundheitskarten? Wie sicher sind die auch? Das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Vielleicht haben Sie Fragen dazu. Vielleicht kommt das ja demnächst auch auf Sie zu. Gefühlt kommt das auf uns alle irgendwann zu. Es wird ja alles digitalisiert mittlerweile. Warum nicht auch diese Prozesse? Wenn Sie eine Meinung zum Thema haben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Mahnungen haben, dann rufen Sie uns gerne kostenlos an über 08000 44 1777. 08000 44 1777, wie immer die Nummer in der Redezeit. Kostenlos können Sie uns hier anrufen. Nadine Kleinen aus Recklinghausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich muss sagen, ich finde es teilweise sehr gut, diese Patientendaten, wenn zum Beispiel Vorerkrankungen oder Allergien und wichtige Daten halt für Ärzte, vor allem auch Notärzte der Krankenhäuser freigegeben sind, finde ich das super, weil sie können ja schneller handeln, richtig agieren. Wenn sie zum Beispiel, man hat zum Beispiel eine Allergie gegen Penicillin, dann man wird im Krankenhaus Penicillin kriegen und dann kriegt man, wenn man eine Allergie, ist das gut, dass die Ärzte wissen, nicht geben, anderes Antibiotikum zum Beispiel. Was halt das Problem ist, ist aber, dass auch Patienten dadurch verurteilt werden könnten oder beziehungsweise, es ist wirklich übertrieben, verurteilen, ja, oder beurteilt werden. Ja, das ist ein Patient, das ist ein starker Raucher, warum soll man dem jetzt eine neue Lunge geben? Ist doch scheißegal, der kratzt doch sowieso ab. Das ist ein starker Raucher, warum soll man dem eine Lunge geben? Wir geben lieber den gleichaltrigen Nichtraucher eine Lunge. Der hat sich auch viel eher verdient als ein Raucher, der die Lunge kaputt macht. Ist doch selber schuld, dann kann er auch sterben.
Sie glauben also, da kommen Daten.
So die Gefahr, die ich habe.
Da kommen also Daten an die Öffentlichkeit, die möglicherweise auch dann gegen Patienten, gegen Krankenkassenmitglieder genutzt werden.
Könnten, ja. Oder könnten. Diese bekloppten Fitnessuhren da.
Ja, na gut, das geben die Leute ja in der Regel freiwillig preis, ne?
Ja, gut. Oh, der macht genug Sport, den können wir helfen. Ach, da ist eh eine faule Sau, kann auch kopieren. Das ist das, was ich ein bisschen Schiss vor hätte. Ja. Etwas überspitzt, Entschuldigung, aber...
Nee, gut, ne? Das ist ja berechtigt, was Sie sagen, das wollen wir auch gerne weiter diskutieren. Aber vielen Dank erstmal, Nadine Kleinen nach Recklinghausen. In der Tat, interessante Frage. Ich wollte aber eigentlich jetzt gerade nochmal Frau Dr. Gerhard fragen, als Allgemeinmedizinerin. Sie eben kam ein Thema auf, so nach dem Motto, also dann sind Daten ganz schnell verfügbar, auch im Notfall sind die schnell verfügbar. Bei Ihrem System kann ich diese Schnelligkeit noch nicht erkennen, weil diese Daten müssten ja dann erst bei Ihnen angefordert werden, nicht?
Das ist so geplant, perspektivisch so geplant, dass wir mit Einverständnis des Patienten wieder natürlich die Daten freischalten. Zum Beispiel, aber das gilt nur für ganz wenige Sachen. Das gilt für den Impfausweis, das gilt für den Medikamentenplan und für Allergien. Als im Prinzip was auch auf eine elektronische Gesundheitskarte kommen soll. Und dass die Sachen mit Patienteneinverständnis freigeschaltet sind und ich nicht immer meinen Rechner anhaben muss und erst auf Zuruf das fürs Krankenhaus frei zur Verfügung stelle.
Also Sie sind noch ein Stück weit entfernt von dieser Karte, die ja jetzt auch immer bei allen rumschwirrt, diese Karte, auf der im Grunde alle Daten drauf sind und man steckt die nur irgendwo in ein Gerät ein, in ein Lesegerät und dann weiß man genau, also der Patient darf das Medikament nicht bekommen und der Patient kriegt diese Medikamente, mit denen kann er möglicherweise diese kritische Situation überstehen.
Von dieser Lösung sind wir noch entfernt. Die elektronische Gesundheitskarte soll ja in diesem Jahr noch eingeführt werden. Mal sehen, ob sie dann kommt. Schon seit einigen Jahren.
Wie sind denn eigentlich so die ersten Erfahrungen jetzt nach 2-3 Wochen, die Sie gemacht haben in Mecklenburg-Vorpommern? Ist das so, dass die Menschen dieses System, was Sie da jetzt als Pilotprojekt gestartet haben, dass die das annehmen? Also nicht nur Sie als Ärzte, die sich ja darauf verständigt haben, sondern eben auch die Patienten?
Doch, die Patienten nehmen es auch an. Also ich habe mir eine Hausarztpraxis, ich habe gerade mal eine Liste laufen lassen, ich habe 400 Patienten, die über 70 sind. Und wenn die Entlassung für diese Patienten durch mich im Vorfeld organisiert werden kann, ist das für die unwahrscheinlich hilfreich. Denn weiß der Pflegedienst Bescheid, der Patient kommt dann und dann. Und weil ich aus dem Krankenhaus schon im Vorfeld den Entlassungsbrief bekomme, bevor der Patient überhaupt zu Hause ist. Das kann man alles vorbereiten und das finden die Patienten toll. Und die finden es auch toll, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden. Wenn ich den ins Krankenhaus schicke und die Gastroskopie mitschicke, braucht er nicht nochmal einen Schlauch schlucken. Das finden die Patienten schon sehr gut.
Gab es denn schon Patienten, die gesagt haben, oh nee, das ist mir zu viel, was da von mir als Datenmaterial jetzt in irgendwelchen Rechnern bei meinem Hausarzt, bei meiner Hausärztin gefiltert wird und aufbewahrt wird?
Nein, die sind ja froh, wenn die Daten bei einem zusammenlaufen.
Okay.
Das ist eigentlich gut. Also. Ich wollte was sagen zu dieser Gesundheitsakte, die direkt nur beim Patienten geführt wird. Das ist eine tolle Sache, aber die Gesundheitskompetenz in der deutschen Bevölkerung ist ja nicht so berühmt. Also 9,7 haben als fast 10% eine völlig inadäquate Gesundheitskompetenz und 45% eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Das ist also, wenn ich so meine Patienten sehe, das sind eine vor allen Dingen ältere Patienten, also da hapert es schon daran, dass die nicht mal ein Handy haben, wo sie irgendwas, die Informationen zurückbekommen aus, bei unserem Projekt, dass sie halt welche Daten ich zur Verfügung gestellt habe dem Krankenhaus. Ne?
Herr Kardinal, das ist in der Tat eine Frage, die wollte ich vorhin auch stellen. Sie haben gesagt, also wir haben mündige Patienten. Haben wir die wirklich, diese mündigen Patienten? Also ich würde mich auch schnell überfordert fühlen, wenn man mir jetzt sagen würde, du musst entscheiden, welche Daten du wann zu welchem Arzt schickst.
Gut, wir haben informierte und wir haben weniger informierte Patienten, das steht fest. Wir haben auch unterschiedliche Altersgruppen und wir haben entsprechende Limitationen, die mit Alter und Krankheit möglicherweise dazu führen, dass man auch in seinen Alltagskompetenzen eingeschränkt ist, das ist völlig klar. Also was wir machen, ist ein freiwilliges Angebot. Das ist eine ergänzende Leistung, die ich in Anspruch nehmen kann. Und das setzt nicht in erster Linie voraus, dass ich jede Entscheidung, also ich muss die medizinische Entscheidung nicht selber treffen, sondern die trifft immer noch meinen Therapeut, meinen Leistungserbringer, mein behandelnder Arzt, die Klinik oder ähnliches. Ich habe aber die Möglichkeit, gesammelt und strukturiert, und gerade bei älteren, möglicherweise dementen Patienten ist das sehr hilfreich, gesammelt und strukturiert eben alle Daten, nicht nur die dem Arzt zur Verfügung stehenden Daten, sondern auch alle weiteren Daten über beispielsweise frei verkäufliche Arzneimittel, die ich zusätzlich nehme, mitzubringen in meine Behandlungssituation und mich dazu entscheiden, sie dem Behandler zur Verfügung zu stellen, wenn ich das möchte, und er kann auf der Basis eine vernünftige medizinische Entscheidung treffen. Also wir nehmen nicht dem Mediziner seine Kompetenz in medizinischen Fragen. Wir sorgen dafür, dass der Patient gut vorbereitet mit allen wichtigen Informationen in die Behandlungssituation geht.
Herr Kardinal, wird denn der demente Patient auch unterstützt?
Ja, der demente Patient ist zugegebenermaßen vielleicht nicht das exzellente Beispiel für die Nutzung einer App auf Basis eines Mobile Device. Ja, also da erwischen Sie mich natürlich auf dem richtigen Fuß an der Stelle. Von daher ist das vielleicht nicht das erste und allertreffendste Beispiel. Aber es gibt diverse andere Situationen, wo man klar sagen muss, also nehmen Sie beispielsweise die ganz normale Situation, Versterben durch Wechselwirkung von Arzneimitteln, ist vermutlich eine weitaus häufigere Todesursache in Deutschland als Verkehrsunfälle. Über Verkehrstote redet jeder, über das andere wird eher weniger häufig geredet, ist auch alles schwer belegbar. Wenn ich aber transparent alle Arzneimittel, die ich von verschiedenen Ärzten plus irgendwie das, was ich selbst mir in der Apotheke besorgt habe, in einer Akte zusammengeführt habe und bringe das mit in die jeweilige Behandlungssituation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der kompetente Mediziner erkennt, dass da gerade was schiefläuft, sehr hoch. Und das wird Leben retten.
Unser Thema heute, die Sammlung von Daten in der Medizin, von digitalen Daten in der Medizin. Wie sinnvoll sind diese Patientenakten und Gesundheitskarten, über die nicht nur diskutiert wird, bei denen jetzt schon die ersten Pilotprojekte laufen? Vielleicht haben Sie dazu auch schon Erfahrungen gemacht. Dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über 0800 441777. Frank Seemann tippelt aus Hemsbünde. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe da auch mal eine Frage zu dem Thema. Und zwar, wie sieht das eigentlich aus, wenn jetzt ein Patient von einem Arzt falsch beurteilt wird oder in ein falsches Raster gerät, diese Daten dann digital auf seiner Karte gespeichert werden und nachfolgende Ärzte, will ich mal sagen, ihre Behandlung darauf aufbauen, wie zum Beispiel Fachärzte. Also ist es denn noch möglich, eine zweite Meinung sich einzuholen, die unabhängig vom ersten Arzt ist? Weil ich kann mir vorstellen, wenn dann der Arzt noch ein zweiter Arzt hinzugezogen wird, der die Diagnose des ersten Arztes liest, vielleicht dann schon so ein bisschen voreingenommen ist.
Also Sie haben die Befürchtung, geht eine Spirale in Gang, die dann digitalisiert nicht mehr aufgehalten werden kann.
Genau, richtig. Mhm.
Ja, können wir weiter an die beiden, die sich mit dem Thema schon intensiv beschäftigt haben. Angelika Gerhardt als Allgemeinmedizinerin, ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, bei dem man sagen könnte, das kann mit der Karte zusammenhängen, die Sie ja auch anstreben?
Also rein theoretisch ist es auf jeden Fall möglich, dass eine gewisse Stigmatisierung eintritt. Aber dem Patienten steht in jedem Fall das Recht der Zweitmeinung zu. Das bietet unser Kassenarztsystem ja. Und wenn er der Meinung ist, sein behandelnder Arzt hat ihn vielleicht falsch eingeschätzt oder hat auf der Karte Sachen gespeichert, die nicht den Tatsachen entsprechen, kann er sich in jedem Fall eine Zweitmeinung einholen. Das ist kein Thema.
Wie sehen Sie das, Daniel Kardinal?
Ja, also meine Antwort an der Stelle ist, wir schaffen eine Transparenz, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Mhm. Also wir haben heute den geschilderten Fall mit Sicherheit auch. Unter Umständen, ohne dass einer merkt, auf Basis eines analogen Briefwechsels zwischen Behandlern. Da verändert sich die Situation zwischen analog und digital inhaltlich nicht. Ich habe aber anders als heute, wenn ich als Patient meine Daten selber habe, zumindest die theoretische Möglichkeit, genau das zu entdecken, zu bemerken und nachzufragen und komme dann vielleicht viel schneller und viel eher zu dem Ergebnis, ich hole mir lieber nochmal eine Zweitmeinung und spreche das auch konkret an. Das ist für mich ein Beispiel, wenn ich vom mündigen Patienten spreche, was ich damit meine, ja, zu sagen, ich werde unter Umständen in die Lage versetzt, genau sowas zu bemerken. Und den Fall, da bleibe ich bei, den gibt es heute genauso.
Aber dieser mündige Patient, den Sie da immer wieder so betonen, auf den Sie auch so setzen, wir haben ja gerade Zahlen gehört, die da sind ja offensichtlich relativ wenige echt informiert. Ich würde mich selber auch nicht als informierten Patienten bezeichnen. Und ich würde mir eher auch eine Vereinfachung jetzt erwarten von so einer Karte, habe ich auch vorhin schon mal angedeutet. Glauben Sie nicht, dass diese Informationen Menschen auch verunsichern können? Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt jederzeit die Möglichkeit habe, in meine Krankenakte hineinzuschauen, in meine Gesundheitsakte reinzuschauen und da tauchen dann Begriffe auf, die ich gar nicht einschätzen kann. Dann informiere ich mich nochmal im Netz zusätzlich, dann mache ich hier nochmal so meine eigene Recherche, meine eigene Diagnose. Kann das dazu führen, dass die Menschen deutlich verunsicherter werden?
Das glaube ich nicht. Also die Diagnoseinformationen, die heute über Abrechnungsdaten der Ärzte bei den Kassen gespeichert sind, da gibt es heute schon ein Auskunftsrecht nach § 305 SGB V. Da bekomme ich eine vollständige Information und da kriege ich sozusagen alle Diagnosen, die über mich gespeichert sind, mitgeteilt. Heute in Papierform, zukünftig dann digital über eine Datenübermittlung. Das wird laienverständlich aufbereitet und ist am Ende so verständlich, dass ich auch, ohne dass ich jetzt medizinischer Experte bin, ich bin auch kein medizinischer Experte, verstehe, was mir da beschrieben wird. Wir haben das in der Tat im Rahmen unserer ersten Tests jetzt zu unserer Akte auch abgefragt bei Nutzern. Wir haben gesagt, ist das, was wir euch da übermitteln an Diagnosen, wie einfach findet ihr die Informationen eigentlich zu verstehen? Weil wenn unsere Nutzer sagen, das, was ihr uns da gebt, könnt ihr gar nicht verstehen, dann macht das Ganze keinen Sinn. Und die Antwort ist sehr erstaunlich, wie ich finde, weil 75% unserer Nutzer sagen bereits jetzt in einer ersten Beta-Version des Ganzen, das ist absolut laienverständlich und ich fühle mich besser informiert als vorher. Das ist ein sehr ermutigendes Ergebnis, wie ich finde.
Aus Datenschutzsicht ist es auch besonders gut, wenn man Transparenz bekommt. Im Augenblick bekommen die Privatversicherten nämlich schon mehr Transparenz. Die müssen nicht nochmal besonders anfragen oder nur, wenn sie noch ihre Patientenakte sehr viel vollständiger sehen wollen. Denn bestimmte Diagnosen stehen ja auf der noch direkt zugestellten Abrechnung drauf. Und ich denke auch, es ist bestimmt noch etwas, wo viele lernen, wo das auch nicht jeder wissen will, aber die Möglichkeit besteht. Und ich glaube, so können tatsächlich auch mehr Kompetenzen im Bereich Gesundheit oder auch auf sich selbst aufzupassen, gebildet werden. Ich glaube nicht, dass alle jetzt sich kränker fühlen, weil da lateinische Begriffe stehen.
Aber nun gibt es ja ohne Frage eine große Datenflut in unserer Gesellschaft mittlerweile und ich habe nicht immer die Gelegenheit, mich mit diesen Daten so intensiv auseinanderzusetzen, wie das möglicherweise nötig ist. Besteht nicht die Gefahr, gerade bei dieser Datenflut, die dann auch noch im Gesundheitsbereich über mich im Umlauf ist, beziehungsweise die ich regulieren kann nach den verschiedenen Systemen, dass ich da mal reinschaue und dann nur so ein paar Bruchstücke rausgreife und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist bei mir diagnostiziert worden das und das und ich lese vielleicht auch gar nicht weiter und fange dann gleich an mir zu zweifeln. Also ist diese Datenflut in der Gesundheitsmedizin oder im Gesundheitsmanagement, ist die aus Ihrer Sicht, Frau Hansen, wirklich steuerbar, regulierbar und bringt diese Transparenz, die wir gerade angesprochen haben, eher mehr Positives oder doch letztlich mehr Negatives, weil die Menschen sich vielleicht doch verunsichert fühlen?
Also interessant ist im Datenschutz, dass wir auch noch das Recht auf Nichtwissen haben. Wenn da zum Beispiel eine Analyse über mich in meiner Akte steht, dass ich jetzt demnächst sterbe und ich weiß, da wurde eine Untersuchung gemacht, aber ich verzichte auf diese Information, da habe ich das Recht, es nicht zu wissen. Das finde ich ganz spannend und das sollte auch gerne bei solchen Möglichkeiten abgebildet werden. Also nicht nur, dass ich nicht reingucke, sondern dass bestimmte Informationen auf meinen Wunsch hin gar nicht verfügbar sind. Wenn ich das so möchte, genauso auch Gendaten, wenn das auf meine Verwandtschaft, auf meine Kinder sich beispielsweise auswirkt und lebt sein ganzes Leben schlecht, weil man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine sehr schwere Krankheit bekommt, aber dann bekommt man sie gar nicht, aber hat schlecht gelebt. Also sowas soll vermieden werden. Ansonsten die Möglichkeit des Zugriffs oder sich auch noch weitere Vertraute, kann ja auch aus dem bekannten Umfeld sein, zu suchen, um mit den Informationen selbst umzugehen. Ich denke, das sollte man den Leuten durchaus zur Verfügung stellen. Wer es nicht möchte, muss ja nicht hingucken. Aber ich glaube, die mündigen digitalen Bürger, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Das ist nicht nur im Gesundheitsbereich so. Das wird in allen Bereichen anspruchsvoller sein, aber nicht, weil dann alles auf uns einstürzt, sondern weil wir dann auch mehr Aufbereitung bekommen müssen, also zum Beispiel digitale Assistenten. Das sind auch große Herausforderungen, auch was den Datenschutz angeht. Aber nicht, dass mir nachher ein Google oder Facebook erklärt, was ist, sondern ich denke, gerade im Arztbereich habe ich das Vertrauensverhältnis üblicherweise zu einem oder mehreren von den Behandlern und die können mir dann ja noch besser erklären, worum es eigentlich geht oder mir auch helfen, damit umzugehen. Dieses menschliche Verhältnis ist mir ganz wichtig.
Daniel Kardinal von der Techniker Krankenkasse wollte das noch ergänzen.
Ne? Ja, ich will da nochmal einen Aspekt verstärken. Ja? Also ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, nur der Nutzer bestimmt, was in die Akte reingeht, was rausgeht und wer Zugriff hat. Und wenn das gewährleistet ist, dann sind wir genau an der Stelle, die Frau Hansen zu Recht anspricht. Es gibt ein Recht auf Nichtwissen, es ist ein freiwilliges Angebot, der Nutzer muss entscheiden, was er damit tut oder nicht tut.
Aber wir haben ja vorhin diesen Fall gehabt von unserer Hörerin, die gesagt hat, naja, wenn da zu viele Daten dann auch an falschen Stellen bekannt sind, dann kann das ja auch dazu führen, dass es Nachteile für mich bringt. Könnten Sie sich denn als Krankenkasse vorstellen, rein hypothetisch jetzt mal, dass da tatsächlich jemand so viele Krankheitsbilder hat, möglicherweise eben auch gerade starker Raucher ist, vielleicht doch zu viel Alkohol trinken, wenn wir haben, dass Sie sagen, okay, von so einem Mitglied verabschieden wir uns oder das nehmen wir gar nicht erst auf?
Nee, das ist ausgeschlossen. Das ist ja genau das, was wir immer sagen. Keiner außer dem Versicherten hat Zugriff auf die Daten. Und damit ist schon rein theoretisch keine Profilbildung möglich.
Also wir haben eine Ausnahme allerdings, die wir beobachtet haben in einigen Bereichen im Arbeitsbeschäftigungsverhältnis, wenn der Arbeitgeber sich hinter einen stellt und sagt, ruf doch mal auf. Und dann sagt man nö. Aber wenn man nein sagt, hat man schon was verweigert. Also ja. Der darf nicht fragen. Aber trotzdem, man ist gleich schlecht, steht schlechter da. Wenn es also Pflichtfelder gäbe und jeder davon ausgehen könnte, da sind die Daten vorhanden. Lass mich doch mal schnell reingucken. Oder auch Kreditgeber zum Beispiel meinen, weiß erst nach, dass du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Rückzahlung des Kredits auch erlebst. Also wenn sich das umdreht, was wir im Augenblick nicht haben, dann gibt es Probleme. Man hat da vorgeschlagen, dass man für die Gesundheitskarte eine Postfachlösung hat, die erstmal nichts darstellt oder nur was Unverfängliches. Und man muss extra freischalten, um das Eigentliche zu zeigen. Das heißt, der Arbeitgeber oder Kreditgeber könnte nicht feststellen, was da ist. Aber man merkt, da ist eine Komplexität drin. Das hat man vorher nicht erwartet.
Herr Kleiner, Sie wollten gleich erwidern,
oder? Ja, der Hinweis ist berechtigt, aber ich meine, wenn das eine Versichertenakte ist, so wie unser Ansatz ist, dann hat der Arbeitgeber die natürlich nicht, es sei denn, ich als Versicherter gebe sie ihm. Also der Arbeitgeber weiß auch nicht, ob ich sie theoretisch habe oder nicht, wenn ich ihm nicht sage, dass ich diese Akte führe. Es ist ein rein freiwilliges Angebot.
Aber wenn wir das irgendwann alle haben, wenn wir alle diese Karten haben, besteht nicht der Angelegenheit, dass der Arbeitgeber sagt, haben Sie die eigentlich, würde ich mal gerne einlesen.
Dann sind wir als gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland immer noch eine Solidargemeinschaft, die auf dem Solidaritätsprinzip beruht und dann gibt es eben klaren Kontrahierungszwang und Ähnliches. Also ich glaube, der Missbrauch in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung ist extrem unwahrscheinlich. Und wir geben diese Antwort ja auch nicht durch Zufall. Sie alle sammeln über ihre heutigen Smartphones Daten, sind bewusst oder unbewusst in Gesundheitsakten von multinationalen Konzernen vertreten. Ja? Und wir sagen ganz bewusst, wir machen das im deutschen Datenschutzraum, in der Regulatorik des Sozialgesetzbuches mit den entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Und wir sind der festen Überzeugung, nirgends sind die Daten sicherer als hier. Ja.
Ich meine das jetzt auch gar nicht bezogen auf Sie als Krankenkasse, sondern dass eben ein Arbeitgeber sagt, bei einem möglichen Bewerbungsgespräch vielleicht sogar später mal, zeigen Sie mal Ihre Gesundheitskarte, wir wollen erstmal checken, ob Sie überhaupt in der Lage sind, diesen Job hier zu machen. Also und das, was Frau Hansen gerade angesprochen hatte, wenn er dann sagt, nee, möchte ich nicht preisgeben, kann man ja schnell in die falsche Ecke gestellt werden. Wichtiges Vertrauen haben wir gerade gesprochen. Frank Bürger aus Wermelskirchen hat uns geschrieben per E-Mail. Er hat offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Arzt. Ein Arzt, der komplett aussagefähig ist, der ist optimal. Ich praktiziere das heute schon mit meinem Hausarzt, der mir auch entsprechend in der Kommunikation mit Fachärzten, der mich auch entsprechend in der Kommunikation mit Fachärzten unterstützt. Es wäre halt gut, wenn die Hausärzte für diese Leistung auch Zeit bekämen und auch eine entsprechende Entlohnung bekommen würden. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, Angelika Gerhard als Allgemeinmedizinerin. Das, was Sie jetzt angesprochen haben für Mecklenburg-Vorpommern, dass Sie da sozusagen eine Krankenakte führen, das macht ja auch viel Arbeit. Kriegen Sie das eigentlich zurzeit schon irgendwie vergütet oder ist das jetzt erstmal so eine Goodwill-Leistung in Richtung Patient?
Es gibt eine Vergütung für die Mehrarbeit, die über die Krankenkasse ausgegeben wird und die über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet wird. Mhm.
Also da kriegen Sie schon eine kleine Zusatzentlohnung.
Ja, das ist doch aufwendig, den Patienten, gerade die Aufklärung des Patienten und es dann auch alles auszufüllen, Ja, kriegt man einen Obolus.
Sie haben ja vorhin angesprochen, dass im Grunde die meisten Patienten auf dieses Pilotprojekt sehr positiv reagiert haben. Wie haben Sie denen das denn erklärt eigentlich? Gab es da nicht auch mal Rückfragen, dass Sie gesagt haben, naja, also ganz wohl ist mir dabei jetzt nicht?
Eigentlich weniger. Wir haben hier bei uns einen Vertrag AOK Mein Gesundheitsnetz, dass wir die als Netzärzte und befreundete Ärzte, die bei diesem Vertrag mitmachen, das haben wir über 6.000 AOK-Versicherte in diesen Gesundheitsvertrag eingeschrieben, sodass die Patienten eigentlich schon relativ gut vorbereitet sind durch die Gespräche zu dieser Einschreibung in diesen AOK Mein Gesundheitsnetz, in diesen Vertrag. Und da war es nicht so schwierig, jetzt dem Patienten zu sagen, wir machen dieses Pilotprojekt, sind mit unserem Krankenhaus vernetzt und es kann auch sein, dass andere Krankenhäuser oder Krankenkassen dazukommen. Das fanden die okay. Mhm. Und das ist, wenn der Patient mit einbezogen wird, das finde ich auch das Gute an dieser Patientenakte, die der Patient führt. Er ist ja dann auch gezwungen, seine Gesundheitskompetenz zu verbessern, wenn er sich damit beschäftigt. Und das wird sicher altersabhängig nicht die ganz große Menge sein, aber für die Interessierten ist das eine tolle Sache.
Okay, also Sie glauben schon, dass die Menschen sich dann mehr für ihre eigene Gesundheit sensibilisieren lassen, wenn sie mehr Transparenz und auch mehr Daten über sich selber im Umlauf haben. Okay, Daniel Gerhard aus Bremerhaven ist am Telefon und ist echt rechts rangefahren, um mit uns zu telefonieren. Wunderbar, schönen guten Abend, Herr Gerhard.
Ja, schönen guten Abend. Meine Frage ist, wie sehen die Experten die Blockchain-Technologie in der Medizin? Eine Frage, wissen Sie alle, was Blockchain ist?
Herr Kardinal sagt ja. Okay, dann reden Sie ruhig weiter. Ja,
gut, ich erkläre das mal für die anderen Hörer. Blockchain ist die Technologie, die sich hinter Bitcoin, was wahrscheinlich jeder jetzt schon mal gehört hat, das ist die Technologie dahinter und das ist die Möglichkeit, Daten nicht zentral auf einem Rechner laufen zu lassen, sondern über, sagen wir mal, 1000 Rechner verteilt. Und dadurch können Transaktionen und Daten sicher gespeichert werden. Weil wenn jetzt jemand versuchen würde, die Daten zu manipulieren, müsste er halt nicht nur einen zentralen Server hacken, sagen wir mal, sondern er müsste 100 oder 1000 Rechner gleichzeitig manipulieren. Und dadurch könnten halt solche Daten, wie die auf der elektronischen Gesundheitskarte vorhanden sind, könnten dann sicher und manipulationssicher gespeichert werden. Und da wollte ich gerne fragen, wie sehen die Experten die Möglichkeiten, die Blockchain-Technologie in der Medizin anzuwenden? Weil in vielen anderen Industrien ist es jetzt ein sehr heißes Thema.
Gut, gehen wir die Frage mal weiter. Vielleicht aber doch als erstes an Marit Hansen, als Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, müsste die ja zu dieser Technologie auch was sagen.
Na klar. Na gut. Also, es ist aber aus Datenschutzsicht tatsächlich ein bisschen heikel deswegen, weil die Datenschutzrechte auch umfassen, dass man Daten wieder rauslöschen kann. Und der Herr Gerhard hat ja eben schon dargestellt, das ist so sicher, dass dort eigentlich ein Herauslöschen wie eine Manipulation betrachtet wird. Das darf dann nicht passieren. Aha. Eine Patientenakte beim Arzt, die muss auch oder die kann auch manipulationssicher sein. Das heißt, die muss insgesamt stimmig sein. Aber wenn ich selbst entscheiden möchte, wem ich was weitergebe und natürlich auch noch diese dezentralen Komponenten alle mit betrachte, dann kann ich mit dem normalen Modus der Blockchain schnell an Grenzen stoßen. Es gibt eine besondere Art der Blockchain, die würde diese ganzen Datenschutzanforderungen unterstützen. Die hat aber wieder eine zentrale Komponente, Herr Gerhard. Also das ist dann schon wieder ein bisschen ein Aufweichen der Original-Blockchain-Idee. Insgesamt für mehr Sicherheit im Bereich der Integrität, also nichts mehr herauslöschen können. Eine tolle Sache. Etwas, was aber datensparsam ist, eben nicht. Natürlich auch nochmal die Probleme, wenn sehr viel Energie verwendet wird, um diese ganzen Berechnungen durchzuführen. Auch das ist gegenläufig gegen viele Interessen. Und eben dieses, das bleibt alles lokal ganz bei mir, das ist bei mir ganz genau gesichert, würde so natürlich nicht ausreichen. Aber deswegen, es gibt die Möglichkeit, aber die muss dann besonders sein. Und dann sind wir Datenschützer möglicherweise auch zufrieden.
Daniel Kardinal von der Techniker Krankenkasse, Sie hatten auch gleich genickt, als das Thema aufkam.
Ja, also ich glaube, wir brauchen das in der Tat für den Ansatz einer Gesundheitsakte nicht. Da gibt es auch andere sichere Übertragungswege mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist ganz am Anfang von Frau Hansen auch schon mal angesprochen worden. Da ist es nicht zwingend erforderlich. Es gibt aber andere Anwendungsfälle, um auf die Frage von Herrn Gerhard da auch nochmal einzugehen, wo ich es mir durchaus vorstellen kann. Wir diskutieren seit 15 bis 20 Jahren die Frage des digitalen Rezepts, ja. dass wir alle mit so einem Papierding in die Apotheke laufen, ist ja eigentlich ein Anachronismus. Da gibt es schon Ansätze, die sind alle noch nicht ausgereift, aber da könnte man sich zum Beispiel auch schon vorstellen, über Blockchain so eine Übermittlung von Rezeptdaten zwischen Arzt und Apotheker wäre etwas, was mir möglich erscheint. Ja, aber man muss das alles im Einzelfall sich angucken. Ich glaube, es gibt auch nicht so wahnsinnig viel umfassend verfügbares Wissen dazu, was Blockchain denn jetzt alles ganz genau kann und nicht kann im Augenblick, weil die Technologie eben auf dem Sprung ist, in meiner Wahrnehmung. Mhm.
Ja, das ist eben eine interessante Frage, die sich jetzt nochmal anschließt. Wir haben jetzt gerade von einem mündigen Patienten gesprochen, der dann demnächst auch noch mündig sein muss in der großen, weiten Welt der digitalen Technologien. Verlangen wir da, Frau Hansen, als Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein nicht doch letztlich zu viel von den Menschen, wenn wir denen sagen, also einerseits musst du erstmal wissen, wie deine Krankenakte geführt wird, dann musst du wissen, wie diese Krankheitsbilder da analytisch erfasst sind, das wäre ja auch gut, wenn du das begreifst und dann musst du auch noch sehen, dass die sicher bleibt und dann musst du auch noch sehen, dass du da möglicherweise nicht irgendwelche Dinge löscht, weil du vielleicht auf die falsche Taste drückst. Also mir erscheint das alles sehr, sehr komplex und ich frage mich, wer soll das alles begreifen oder gibt es mittlerweile schon gesellschaftliche Entwicklungen, wo Sie sagen, ja, wir sind auf dem Weg, wo das irgendwann natürlich ist, das geht dann Fleisch und Blut über?
Also ich gebe zu, ich bin im Vorteil, ich habe Informatik studiert, bin Datenschützerin, hatte Nebenfach Medizin, aber die jetzige Technik bietet tatsächlich das nicht so befriedigend, dass ich denke, das kann auch bei mir jetzt in einer bequemen Art dauernd, ohne dass ich nachdenken muss, gut ausgeführt werden. Zum Beispiel, wenn es denn auf meinem Handy oder Tablet läuft, muss ich denn auch noch dauernd Backups machen? Wer macht denn schon Backups von seinem Handy? Was ist, wenn da ein Trojaner kommt, der mein Handy nochmal extra überverschlüsselt? Die sogenannte Ransomware, sind meine Patientendaten denn nirgendwo mehr sonst verfügbar? Ich hoffe ja wohl doch. Also das bedeutet, es kommen ganz andere Diskussionen rein. Dennoch, diese technischen Selbstverständlichkeiten, die jetzt eben noch nicht da sind, die müssen sowieso kommen aus ganz anderen Gründen. Also wieso ist denn unser Handy so unsicher? Wieso müssen wir denn so viel tun, um uns im Internet abzusichern? Das muss sich mal fundamental ändern. Und ansonsten haben wir nämlich ganz große Probleme. Man hört ja selbst der Bundestag, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, keine anständige Abwehr bis jetzt hinbekommt. Hier brauchen wir, glaube ich, eine große Nachbesserung oder auch ein Redesign von Informationstechnik. Aber im Gesundheitsbereich, das ist einer der wichtigsten natürlich, wo die Daten besonders sensibel sind, da muss es so laufen, dass man nicht lange darüber nachdenkt, dass man kein Informatikstudium braucht.
Können Sie mal kurz über den Tellerrand hinausblicken? Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus, gerade jetzt auch was Big Data in der Medizin angeht?
In einigen Ländern wird das wie selbstverständlich gemacht und man hat dann auch häufiger mal Probleme, dass diese Daten irgendwo rumschwirren, also zum Beispiel gefunden werden von der Presse, dass Datenmeldungen von solchen Pannen notwendig sind, dass, ich habe gerade was gelesen, von Konsulate bekamen auf einmal Daten zugespielt, also dass das tatsächlich dann auch zu Problemen führt, die wir besser in Deutschland nicht haben wollen. Also Datenschutz bei Desaster durch so einen Unfall, das bringt zwar viel Rückenwind für die Datenschützer, aber das ist natürlich genau das Falsche. Wir wollen, dass es gar nicht erst zu seinem Problem kommt. Ansonsten, die Technik ist dort auch nicht sicherer. Ich glaube, diese Gesamtannahmen, wir brauchen bessere Beherrschbarkeit, aber auch, weil die Systeme uns das bieten. Das brauchen alle. Es ist aber auch nicht mehr so schlimm, dass diese Komponenten nicht da wären. Also Verschlüsselung beispielsweise, allerdings ohne Hintertüren. Das ist inzwischen etwas, was ich doch erwarten würde, was überall verfügbar ist auf der ganzen Welt.
Andrea Müller aus Wolfenbüttel, guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde. Also ich habe es ein bisschen mit den Namen, die habe ich vergessen. Erstmal an die Ärztin aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist natürlich ein
Frau
super
Dr.
System.
Frau Dr. Gerhardt.
Sehr gut, vielen herzlichen Dank.
Ich helfe Ihnen da
gern.
Das
ist ein super System, weil wenn ein Patient mittags um die Mittagszeit aus einem Krankenhaus entlassen wird, hat er einen Stapel Papiere, wenn er Glück hat, aber ein Rezept kriegt er nirgendwo mehr. Und wenn das Medikamente sind, die er händeringend nehmen muss, ist Ihr System natürlich total super, weil so der Pflegedienst gleich agieren kann, die Apotheke vielleicht sogar da schon das Medikament vor die Tür gelegt hat. Nur Medikamente vor die Tür zum Beispiel. Sie sagen, auf dieser Gesundheitskarte kann ganz viel gespeichert werden. Wer trägt denn diese ganzen frei verkäuflichen Medikamente ein? Ist das die Apothekerin? Hat diese Karte einen PIN? Wer erklärt denn der älteren Dame oder dem älteren Patienten in der Praxis, wo er den PIN eingeben muss? Und wer schult die Mediziner und das medizinische Fachpersonal? Weil ich meine, die haben das, wie Sie vorhin gesagt haben, alle nicht studiert. Wer macht diesen ganzen technischen Support, der dahinter steht? Wenn ich in eine Praxis gehe und mich von meinem Arzt behandeln lasse, Ich habe meinen Allergiepass dabei. Ich weiß selber, ob ich gegen Penicillin reagiere oder nicht. Wie früher. Da hat man ein Stück Zettel im Portemonnaie. Das findet auch der Notarzt oder sonst irgendwer. Und wenn es dramatisch ist, trage ich ein Armband. Aber ich möchte eigentlich gerne, dass sich mein Mediziner mit mir beschäftigt und nicht mit den Daten. Sonst ist das, gehen Sie mal in ein Restaurant. Da sitzen alle mit einem Smartphone. Und wer beschäftigt sich mit den Leuten? Wir Menschen können nur durch den Kontakt miteinander die Daten bekommen. Ja. Und wie Sie schon sagen, wo schwirrt das alles rum?
Tja.
Wer übernimmt die Kosten für die Geräte?
Gut, ich hoffe dann mal irgendwann Ihre Krankenkasse. Die Techniker hat dafür, glaube ich, was zurückgelegt. Ne? Nein, Spaß beiseite. Angelika Gerhardt, vielleicht können Sie das nochmal aus Ihrer Sicht, weil Sie direkt angesprochen worden sind, einordnen, was wir gerade gehört haben von Frau Müller aus Wolfenbüttel.
Ja, die... Ja, wer schult das Personal und wer schult die Ärzte? Die Anwendung, die Arztinformationssysteme in den Praxen sind eigentlich sehr benutzerfreundlich, muss ich jetzt mal so sagen. Man braucht nicht viel Schulung. Und diese Anfänge, die wir jetzt gerade machen mit dem Versenden von Daten und Einweisungs- und Entlassmanagement, da haben wir Schulungen durch eine Firma, die die AOK beauftragt hat, gehabt, die uns und das Personal geschult haben. Das ist zu Anfang ein bisschen vom Handling her schwierig, aber das dauert nicht lange. Und ich mache fast ausschließlich sprechende Medizin, sodass ich also habe auch allerdings auch seit 15 Jahren keine Karteikarten mehr, sondern arbeite nur, während die Patienten wechseln, gebe ich die Daten in den Computer ein. Ja, aber das ist, weil ich das halt insgesamt auch gerne nutze. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Patienten bei mir sagen, also, Frau Doktor, guckt nur Fernsehen. Das haben sie zu Anfang nämlich gesagt. Die guckt mich nicht an, die guckt nur den Fernseher. Mhm.
Sie machen auch noch viele Hausbesuche. Aus Ueckermünde heraus, muss man sagen, sind Sie wahrscheinlich auch viel flächenmäßig unterwegs, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Die Frage ist aber jetzt nochmal, Sie haben jetzt gerade gesagt, also Ihr Personal wird geschult, aber tatsächlich müssen die Patienten ja sozusagen einen Go geben. Das ist in der Regel ja nicht mehr als ein Handgriff, aber das muss man ihnen ja auch mal erklären, dass da irgendwie eine PIN anläuft und dann muss man wahrscheinlich irgendwie sagen, okay, das und das gebe ich frei. Haben die das sofort verstanden?
Nicht alle, okay. Muss man so sagen. Ah.
Also dieser Schulungsprozess, den wir da gerade angesprochen haben oder diese Schulungsproblematik, die gibt es durchaus aus Ihrer Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau wie die Gesundheitskompetenz, die muss auch geschult werden. Und dass die Patienten dann wissen, wie sie mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte umgehen müssen und wer dann Daten darauf schreiben kann, das muss man ihnen wirklich sagen. Und das wird vielleicht ein 70- oder 80-Jähriger nicht mehr so gut begreifen, aber die Jüngeren auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist die Zukunft, dass das digitalisiert wird. Und ja, die Jüngeren wachsen da rein automatisch, also da. Keine Probleme.
Okay, Britta Weber aus Oldenburg ist noch am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, was man mit meinen Krankendaten anfangen könnte. Denn ich schließe mich da meiner Vorrednerin, also an der Dame, die Sie vorher in der Leitung hatten. Also ich bin jetzt schon einige Zeit in Rente, schon nächstes Jahr sind 6 Jahre. Und ich habe zum Beispiel einen Notfallausweis auch mir von meiner Krankenkasse schicken lassen. Und dort stehen also auch sämtliche Sachen drin. Also welche Medikamente ich nehme, wie viel davon. Also meine Hausärztin kennt also meine ganze Geschichte rauf und runter. Die hat das alles eingescannt. Mein Psychiater hat so etwas und der Gutachter bei der Rentenversicherung auch. Also weil ich einfach selbst offen damit umgehe, ne? Mit dem also, was ich jetzt so habe, mache ich mir da wirklich keine Gedanken rum. Ja gut, dann sollen sie es eben wissen, was ich habe. Also und auch wenn man, ich sage es mal ganz salopp, wenn man einen Knick in der Optik hat, muss man sich auch nicht schämen dafür. Ne? Also man kann sich ja, weil das vorhin auch so oder am Anfang der Sendung auch mal so gesagt wurde, ich weiß nicht, irgendwo war dieser Satz im Studio, ja, wenn man jetzt eine psychische Erkrankung hat oder sowas, ja und dann hat man die. Man kann das ja trotzdem sagen. Ne? Also das gehört ja wie jetzt ein Beinbruch oder sonst irgendwas genauso auch zur Krankengeschichte dazu. Und ich finde, je offener man mit einem Arzt auch umgeht, Voraussetzung ist natürlich, dass die Chemie irgendwo stimmt, desto mehr kann der sich ja auch mit einem beschäftigen. Ne? Also wenn man jetzt die Hälfte verschweigt, und der verschreibt einem irgendwas, was da nicht passt, ja gut, dann bin ich auch zum Teil schuld. Ne?
Also Sie sagen, es ist eigentlich ohnehin wichtig, in einem vertrauensvollen Verhältnis zu meinem Arzt, zu meinem Umfeld, Transparenz herzustellen, und das ist erstmal unabhängig, ob das nun digital ist oder im zwischenmenschlichen Gespräch.
Ja, also ich weiß nicht, was da jetzt schlimm wäre, wenn das jetzt digital wäre. Also ich frage mich jetzt, wenn jetzt angenommen, ich gehe jetzt zum Augenarzt und der sieht, ja gut, die Frau ist in Rente, weil sie jetzt, was weiß ich, das und das hat, was will der damit anfangen? Mhm. Also wenn ich jetzt eine Brille haben will, was interessiert den das? Ne? Also so überlege ich mir das, aber ich habe es natürlich auch etwas leichter als andere Leute, die jetzt noch voll im Berufsleben stehen. Mhm. Und die vielleicht eine Erkrankung haben, die natürlich dann vielleicht einem neuen Berufsverhältnis nicht so zuträglich sind. Das kann ich natürlich dann schon verstehen. Aber ich mache es eben so, dass ich mir Ärzte angucke und das von mir aus einfach sehr, sehr offen und sehr persönlich mache. Okay. Und wenn mir die Chemie nicht gefällt bei demjenigen,
gehen zum anderen Arzt.
Dann gehe ich woanders hin.
Okay. Marit Hansen, vielen Dank, Frau Weber nach Oldenburg. Marit Hansen, trotzdem nochmal die Frage auch an Sie als Datenschutzbeauftragte. Es ist schon aber ein Unterschied, ob ich persönlich mit einem Arzt spreche unter vier Augen und der das irgendwo einträgt, oder wenn ich sozusagen mich von diesem Arzt digital einordnen lasse und diese Dinge finden dann in irgendeiner Form auf irgendwelchen Servern Niederschlag.
Also in jedem Fall ist es ein Unterschied, ob ich den Arzt kenne und er mich. Also insoweit dieses Vertrauensverhältnis da ist. Nämlich, wenn ich gleich beim ersten Mal schon feststelle, gefällt mir nicht, aber der hat schon alles bekommen, oder ich stelle nachher fest, er ist auch gar kein echter Arzt. Der hält sich gar nicht an die Schweigepflicht, der gehört da gar nicht zu, sondern hat sich da nur einen weißen Kittel angezogen. Also sowas darf natürlich nicht passieren. Ansonsten, das Arztpersonal, die Ärzte, das sind da Vertrauenspersonen, und das ist auch juristisch fundiert deswegen, weil das sehr schwer wiegen würde, wenn sie gegen die Schweigepflicht verstoßen würden, und das ist auch sehr hoch gehängt, das ist sehr, sehr sinnvoll so. Wenn ich aber das in irgendeine Cloud, also in irgendein Rechnersystem hochlade, wo ein Dienstleister sagt, gib mir mal alle deine Daten, ich analysiere mal ganz nett für dich, das gibt auch Angebote von Google, wo das passiert, dann gilt natürlich keine Schweigepflicht, und dann sind die Daten schon erstmal abgeflossen, das heißt auf bestimmten ein Datensystem, was wir von solchen großen wie Google, Facebook in letzter Zeit gehört haben, da wurde nichts gelöscht, selbst wenn ich es gelöscht hatte. Also solche Probleme, die entstehen hoffentlich sonst nicht. Dann allerdings, wenn die Systeme technisch gut sind, mein Arzt, meine Ärztin und das Vertrauensverhältnis stimmen, dann kann ich das für mich persönlich mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch mal digital läuft. Ich würde es nicht nur digital machen, aber ich habe schon gesagt, Schleswig-Holstein wie Mecklenburg-Vorpommern, ein Flächenland. Ich glaube, da wird es künftig doch die Zukunft sein, auch gemischte, also telemedizinische Angebote mitzunutzen.
Niedersachsen auch ein Flächenland, gar keine Frage, wäre auch interessant gewesen. Ja, dann nochmal die Abschlussfrage natürlich an alle unsere Gäste. Was glauben Sie denn, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Haben wir die Möglichkeit, dass wir da tatsächlich diese verschiedenen Prozesse unter einen Hut bringen, also dass wir die Patienten schulen, dass wir natürlich die Ärzte entsprechend schulen, dass wir Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass wir diese digitalen Möglichkeiten, die es ja ohne Frage gibt, das hat ja die Sendung gezeigt, dass wir die auch im Zaum halten, dass wir die auch kontrollierbar machen und dass sie eben trotzdem diese Transparenz bringen, die dann letztlich alle weiterbringen. Daniel Kardinal als Geschäftsbereichsleiter Versorgungsinnovation der TK, der Techniker Krankenkasse. Sehen Sie da positive Perspektiven? Klar, Sie sind sonst nicht, wären ja nicht dabei.
Das wäre jetzt meine Antwort gewesen, sonst wäre ich nicht hier heute, glaube ich. Also in der Tat haben wir dieses Projekt ja nicht aufgesetzt, weil wir mal ein bisschen spinnert irgendwas machen wollen, sondern wir glauben ganz fest daran, dass diese Entwicklung stattfindet. Wir müssen diese Entwicklung, wir sind gut beraten, diese Entwicklung in Deutschland selbst zu steuern und sie nicht Google, Apple und anderen zu überlassen. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich glaube, gute Lösungen werden sich durchsetzen, und die Digitalisierung kommt nicht morgen irgendwann, sondern in meiner Wahrnehmung sind wir mittendrin, und das Entscheidende ist, dass wir die Instrumente so bauen, dass sie einerseits convenient, also nutzbar sind, und andererseits die maximale Sicherheit bieten.
Angelika Gerhardt, Sie muss ich eigentlich gar nicht mehr fragen. Sie haben gesagt, die ersten Wochen in unserem Projekt waren positiv. Sie setzen wahrscheinlich auch weiter auf das System, zumindest mit dem Sie jetzt erstmal angefangen haben.
Im Moment auf jeden Fall setze ich auf das System. Aber es wird sich zeigen, wie sich das System weiterentwickeln muss, inwieweit andere Systeme besser sind. Ich denke mal, wir sind wirklich mitten in der digitalen Veränderung, auch der Medizin, und hoffe, dass die Datensicherheit auf jeden Fall als mitwichtigster Punkt im Raum steht und auch erhalten bleibt.
Unser Thema heute in der Redezeit: Big Data, Big Data in der Medizin. Wie sinnvoll, wie sicher sind digitale Patientenakten und Gesundheitskarten, auf die zunehmend gesetzt wird? Wir haben das diskutiert mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre Meinung, für Ihre Anregungen. Und mit Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, mit Daniel Kardinal, er ist Geschäftsbereichsleiter Versorgungsinnovation der Techniker Krankenkasse, und mit Dr. Angelika Gerhardt, sie ist Allgemeinmedizinerin und in der Geschäftsführung von Hafnet Management. Das ist ein Arztnetz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.